Ihr hört Frei von Grobstrick, den Heizungsjournal-Podcast mit Jörg Gamperling und Dietmar Bleck. In der Winothek Weinkorb treffen die beiden eine meinungsstarke Persönlichkeit. Und jetzt geht's los.
Herzlich willkommen im neuen Jahr 2026. Ihr seid natürlich bei Frei von Grobstrick und wir sind in der Episode 40.
Also im Weinkorb.
Natürlich. Mit einem wunderbaren Gast an einem wunderbaren Ort. Und wir haben uns ja das große Vergnügen gegönnt, dass wir in das Jahr mit einer Frau einsteigen. Selten genug, dass man, ja leider, dass man in der Profiliga mit Damen zu tun hat. Deswegen herzlich willkommen, Ulrike Schmille.
Ja, hallo. Ich freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank.
Ja, grüß dich.
Ja, das war, als das so aufkam, ne, du wirst kommen, war direkt klar, dann starten wir mit dir ins neue Jahr, um mal auch ein Zeichen zu setzen, mehr Frauen im Business.
Das zum einen, und wir hatten einen riesen Vorlauf, ne? Also der Termin ist von langer Hand geplant, das hört sich jetzt alles so, der ist wirklich ewig hergefühlt, dass der erste Kontakt zu euch, zu dir da ist. Und ich möchte auch von meiner Seite allen Hörern erstmal noch ein schönes neues Jahr wünschen an der Stelle. Ich hoffe, ihr habt an Silvester nicht übertrieben, und umso schöner finde ich, wenn wir jetzt wieder mit wunderbaren Themen und Neuheiten, neuen Gesichtern vor allem, ins neue Jahr starten. Also alles neu macht 2026. Genau. Dietmar, ja, du hast eine gute Story auf Lager, wie es zu dem Termin kam. Die ist echt spannend.
Ja, das ist, man glaubt es ja gar nicht. Natürlich sind so die üblichen Verdächtigen, natürlich Unternehmen, die das Heizungsjournal schon kennen und da schon verbandelt sind. Aber hier war es jetzt mal ganz anders. Hier sind wir jetzt vom Podcast hören. Hat mich dann der Oliver Gropp angeschrieben, dein Marketing-Chef. Ja. Und hat gesagt, wir haben Frei von Grobstrick gehört, und wie sieht das aus? Was muss man da machen, um da dabei zu sein, um da mitzumachen? Und das war, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle, auch eine Premiere. Wir haben das jetzt schon mal öfters, aber zu dem frühen Zeitpunkt, das war so Mitte letzten Jahres, war das noch so ein Ding, wo ich so, oh, okay.
Ja, und das ist jetzt eine Dynamik.
Und dann habe ich auch gesagt, Schwille, und dann hast du gesagt, oh. Kenne ich ja gar nicht.
Kenne ich nicht. Bis heute.
Ja, also, muss sich ändern.
Wir kennen uns genau seit gestern Abend beim Abendessen üblich. Unser üblicher Workshop-Gedanke, auch bei Frei von Grobstrick. Nett essen gestern gewesen, sich beschnuppert. Du warst natürlich auch bei anderen Aufnahmen jetzt schon dabei. Du hast ein richtiges Warm-up durchlaufen.
Perfekt vorbereitet.
Und von daher, ich freue mich auf ein neues Gesicht. Wie gesagt, auf eine neue, für mich neue Unternehmung, ihr seid nicht neu, wirst du noch gleich erzählen. Von daher eine super Verkettung von tollen Umständen. Und das wollte ich gerade noch sagen, die Dynamik ist jetzt genau so. Man hat einige Folgen draußen, irgendwo. Ne? Dietmar sagt immer, ab Folge 35 wird es interessant mit Dynamik. Dann hast du Hörer und die wollen auch mitmischen. Im wahrsten Sinne, das finde ich sehr, sehr toll. Und da freue ich mich auf 26. Ich denke, da kann man einiges, vielleicht auch an Überraschungen noch präsentieren. Aber nun zu dir, Ulrike.
Ja, also erstmal, es ehrt mich total, dass ich den Jahresstart beginnen darf. nicht nur als Frau, sondern auch tatsächlich für mich persönlich ehrt mich das total, dass ich da bei euch dabei sein darf. Ich muss ehrlich gestehen, ich war am Anfang so semi-begeistert. der Oliver hat bei uns letztes Jahr im Marketing begonnen, und zur Firmengeschichte komme ich gleich noch. Also uns gibt es schon sehr, sehr viele Jahre. Und wir wollten einfach mal neue Wege gehen. Und er hat mich damit tatsächlich überrascht. So, was hältst du eigentlich von Podcasts? So, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin nicht so der Wahnsinns-Podcast-Hörer. Generell nicht so unfassbar viel Musik oder Radio. Dann dachte ich mir, okay, ja, kennt man natürlich. Aber ich, Podcast, ernsthaft, wer will das denn hören? Weiß ich nicht. Und also meine Begeisterung hielt sich am Anfang wirklich so ein bisschen in Grenzen. Und dann dachte ich mir so, warum eigentlich nicht? Dann sagte er so, ja, also wir wollen jetzt mal dich als Persönlichkeit, als Frau in der Elektronikbranche mal in die Welt rausbringen. Und dann dachte ich so, ja, warum eigentlich nicht? Probieren wir es einfach mal, und jetzt sitze ich hier.
Ja. Und dann hast du aber, hast du schon eine Episode von Frei von Grobstrick gehört? vorneweg?
Nein, nee, ja, nicht so.
Echt nicht?
Nein, tatsächlich nicht. Nein.
Echt abgebrüht. Gut, du hast jetzt live was mitbekommen.
Ich habe es live mitbekommen, ja.
Okay, also auch Premiere.
Ja.
Da bist du cool.
Aber ich habe es absichtlich tatsächlich nicht gemacht.
Die Weihnachtsausgabe, wollen wir mal kurz noch. Also die Weihnachtsausgabe, da warst du dabei, weil die haben wir natürlich nicht am 22. Dezember produziert. Deswegen genau. nur kurz als Einwurf.
Da bist du richtig eingetaucht in die ganze Thematik. Aber abgebrüht und ja, cool.
Nein, warum ich habe es tatsächlich nicht gemacht, um einfach ohne jegliche Vorbehalte und völlig frei von fröhlich, frei Schnauze reden zu können.
Frei von Grobstrick.
Meinst du?
Ja.
Ja, siehst du, wir tun
das mache ich auch, Dietmar. Ich habe Ulrike vorher nicht gegoogelt. Oder
habe ich auch nicht.
Recherchiert.
Habe ich auch nicht.
Das tue ich bei Gästen selten, weil manche kennt man eben, was Dietmar schon meinte. Man will aber einen unverstellten Blick haben und sich kennenlernen, die Person sehen. Und wenn ich da schon recherchiere, mache, tue, finde ich es für einen Podcast nicht immer so ganz angenehm. Also von daher haben wir was gemeinsam an der Stelle.
Ja.
Genau, also wir kennen uns alle nicht. Das ist ja auch mal schön.
Ja, Blind Date. Ja.
Und dann hat der Oliver 10. gesagt, da musst du noch ein geheimes Geschenk mitbringen. Das ist, was soll der Quatsch? Und dann fahre ich noch nach Korb und setze mich da auf eine Bühne. Was soll der Quatsch?
Aber die Location ist sensationell. Also besser hätte man es nicht auswählen können.
Ja, und ich habe ja auch, weiß ich nicht, wann ich es gesagt habe, weil wir reden ja auch viel. Eigentlich für mich ist eigentlich das, was ihr jetzt da draußen hört und das, was wir jetzt hier am Tisch produzieren, das Endergebnis.
Ja.
Viele glauben immer, der Podcast ist das, womit es irgendwie losgeht oder der, natürlich ist es der Kern der Geschichte, aber für mich ist es eigentlich der Höhepunkt eines Kennenlernens, der Höhepunkt eines gemeinsamen Austauschs, der dann hier sozusagen in einem, ne, wie ich immer sage, Gespräch unter Freunden kumuliert.
Ja,
deswegen halt die Einladung nach Weinstadt, das gemeinsame Abendessen und jetzt hier auf der Bühne sein und gefilmt zu werden hier. Gruß an Julia.
Genau, im Hintergrund ist die Kollegin unterwegs und macht ein paar Aufnahmen. Auch da, Uli, nicht irgendwie jetzt erschrecken. Das gehört auch dazu.
Alles gut.
Wie Dietmar sagte, da kumuliert alles an unserem Holztisch im Weinkorb. Also vielen Dank, dass du
und da wir uns nicht kennen, erzähl was über dich.
Genau.
Kurz gesagt, ich bin Uli. Also Ulrike finde ich immer so, weiß ich nicht, ganz furchtbar, hat mich irgendwie in der Schule noch so genannt.
Hey, Uli, kriegen wir hin.
Ja, das wäre ganz lieb.
Gespeichert.
Ich komme aus Kirchheim bei München. Aufgewachsen, also geboren, aufgewachsen, München. Bin in die Firma gekommen von meinem Vater. Die gibt es jetzt seit, 2026. Das heißt, wir gibt es seit 54 Jahren. Und mein Plan
Respekt.
War gar nicht, in die Firma zu kommen tatsächlich. Also
ist das nicht der Plan aller Kinder oder Töchter? Also die meisten sagen lass mal Papa oder so, oder?
Ich wollte eigentlich zur Kripo.
Oh.
Also was wirklich völlig anderes machen.
Sehr cool.
Okay. Ja.
Mord mit Aussicht.
Ja. Nein, ich wollte tatsächlich eigentlich zur Kripo.
Okay.
Aber aus gesundheitlichen Gründen konnte ich die Polizeiausbildung nicht machen.
Mhm.
Und dann war meine nächste Priorität ausziehen mit 18. Also nicht, weil ich meine Eltern nicht mag, um Gottes Willen, aber Freiheit, München, raus. So, dann habe ich angefangen.
Vom Dorf weg?
Genau, vom Dorf weg. Dann habe ich angefangen, in Landshut zu studieren, weil München hätte ich zu Hause wohnen bleiben können, müssen sollen. Das wollte ich auch nicht. Und somit bin ich dann so in die Elektronik-Richtung gerutscht. Also, ich habe Wirtschaftsingenieur studiert. Mit Schwerpunkt Elektronik. War aber immer noch nicht so der Sinn, dass ich.
Aber da musst du doch auch genetisch vorbelastet sein, oder? Dass du für dich entschieden hast, Elektrotechnik und die Elektronik ist so ein Thema, oder?
Ja, ich habe im Nachhinein bedacht, was ich da so für Auswahlwäsche in der Elektronik verwendet habe oder ausgewählt habe. Da weiß ich nicht, was ich mir dabei gedacht habe.
Okay.
So Kfz-Elektronik.
Okay.
Oh. Weiß ich im Nachhinein nicht, warum. Aber
kann man fürs Leben gebrauchen, oder?
Ja, Lambda-Sonde, weiß ich nicht.
Nicht mehr so ganz.
Nicht mehr so ganz.
Lambda-Sonde ist ein bisschen...
Ja, ist oldschool. Ja,
fossil fast. Ja. Fossil. Aber das ist nicht unser Thema.
Ja. Ja. Und ich wollte jetzt nicht rein BWL, ich wollte nicht rein Elektronik und dachte mir, damals waren die Wirtschaftsingenieure total gebraucht und gesucht. Also ich fertig war leider nicht mehr.
Mhm.
Und somit stand ich dann, ich will nicht sagen auf der Straße, aber ja, erstmal auf der Straße. Und somit dann habe ich mir gedacht, naja, komm, fängst bei deinem Vater an.
Und wann war das zeitlich zur Einordnung?
2009.
Okay.
Ja. Genau, 2009 habe ich
bei meinem Vater angefangen. Wirtschaftskrise, so noch, ne, so die Auswirkungen. Mhm.
Aber mit einem normalen Job halt irgendwie beim Papa.
Ja, ich habe im Vertrieb angefangen, so ganz...
rudimentär.
Ja, so ganz klassisch. Hochmotiviert versus, das haben wir schon immer so gemacht. Das, da haben am Anfang tatsächlich so ein bisschen zwei Welten aufeinander geknallt. Das war ein bisschen schwierig. Aber wir haben uns über die Jahre eingegroovt. Er ist so ein bisschen sanfter geworden, ich so ein bisschen... auch sanfter.
Okay. Nicht ganz so Kripo-Style.
Genau. Und ja, man muss dazu sagen, mein Vater hat die Firma aufgebaut. Der war immer so der Entwickler, der Tüftler, der Bastler. Der hat wirklich ganz, also als ich noch klein war, 7 Tage in der Woche in der Arbeit verbracht, um quasi die Firma einfach voranzubringen. Das war einfach sein Lebenswerk. Man muss dazu sagen, mein Vater ist 2024 gestorben. Und ich habe seit 2017 bin ich bereits in der Geschäftsführung. Und habe die dann 2024 vollumfänglich übernommen. Genau, und jetzt habe ich einfach vor, andere Wege zu gehen, andere Wege auszuprobieren. Und genau, deswegen sitzen wir heute auch hier, um mich, uns ein bisschen in die Welt rauszubringen, bekannter zu machen, um mal zu erzählen, was wir eigentlich machen und wer wir sind und wofür wir stehen. Und ja, der Welt zu sagen, warum wir da sind.
Das ist genau meine Frage.
Ja.
Wer ist Schwille?
Oder erzähl uns doch mal, wo hat dein Vater Schwille hingebracht und wo hast du da angeknüpft und bist dann deinen Weg gegangen, so in diese zwei Punkte?
Also mein Vater hat, also ich muss dazu sagen, dass die Geschichte von meinem Vater war, dass auch sein Vater schon selbstständig war mit einer Messerschmiede. Ich muss dazu sagen, ich bin halb Schwab, halb Allgäuer. Und mein Vater kommt aus Metzingen und da kommt auch die ganze Messerschmiede her. Und deswegen ist er damals auch schon sehr viel geprägt von Tradition. Er hat es aber selber auch nicht übernommen und hat so sein eigenes Ding gemacht und hat das angefangen mit einem Ingenieurbüro für Elektronik. Der war Nachrichtentechniker und hat früher allein schon gebastelt mit Radios gebastelt und repariert und Fernseher repariert. Und hat dann, das war so sein Ding, dieses Entwickeln und Basteln. Und hat dann dadurch die Firma aufgebaut. Auch ganz klein. Er ist eben im Ingenieurbüro und dann hat er einfach ein bisschen größer gedacht und hat 3000 Quadratmeter Produktionsfläche in Kirchheim eben aufgebaut. Und sein Weg war immer tatsächlich Innovation mit Tradition zu verbinden. Und er hat mit der klassischen Gerätemesstechnik begonnen. Sprich Einbau- und Messinstrumente. 1992 kam dann noch ein EMV-Labor dazu. Das heißt, ein Labor für den Fall, dass das jemand eben nicht weiß. Das ist ein Labor, wo Kunden mit Prototypen und Neuentwicklungen zu uns kommen und wir testen sie auf elektromagnetische Verträglichkeit, damit sie die Konformität erhalten, um irgendwann ein CE-Zeichen zu bekommen. Und das hat er quasi verwirklicht und er war auch immer so der Bastler, Tüftler, Entwickler. Das heißt, er hat die Geräte immer neuer entwickelt. Er hatte dann 2013 auch die Idee der Lüftungstechnik, weil die Messtechnik, man muss dazu sagen, China kam halt dann auch irgendwie dazwischen und produziert immer billiger, was natürlich uns mit Made in Germany halt das Leben ein bisschen schwer gemacht hat. Mhm. Genau, und das fahren wir jetzt seit, sage ich mal, gut 50 Jahren eben diesen Weg. Wo habe ich angeknüpft? Tatsächlich gar nicht mal so sehr an den Produkten der Messtechnik, sondern eben an der Lüftungstechnik. Das heißt, mein Ziel ist jetzt, die Lüftungstechnik so ein bisschen mehr ins Moderne zu bringen. Das heißt, die Geräte weiterzuentwickeln. Jetzt ist natürlich der Tüftler und Entwickler nicht mehr da, der die Ideen hatte und ich... muss ehrlich gestehen, ich bin kein Tüftler und Entwickler. Mhm. Ich nutze die Informationen vom Markt, sprich von Kunden, von Interessenten, von Messebesuchen. Was fehlt denen in unseren Produkten? Was hätten sie gerne? Und so machen wir unsere Entwicklung. Und also wenn ich da noch reingrätsche.
Nee, du bist der Gast.
Du bist die Erzählerin. Wir lauschen gespannt.
Und sehr auch gespannt. Von Mitarbeitern. Also wir haben einen Vertriebler, der tatsächlich auch viele Ideen mit reinbringt. Und wir haben unsere eigene Entwicklung nach wie vor. Da bin ich auch sehr dankbar für. Und dadurch können wir selber eigentlich auch einfach testen, entwickeln und weiter ausprobieren und das dann auf den Markt bringen.
Also ich finde das krass. Also danke für die Gegenüberstellung. Ich habe das so verstanden, ohne jetzt despektierlich sein zu wollen, dass dein Papa auch so ein bisschen zum Overtüftling oder Overengineering neigte.
Ja. Ja.
Während sie hat ja gesagt, du brauchst du nicht den Kopf schütteln da hinten. Und während du doch stärker den Fokus auf das legst, was der Markt abfragt und dann daraufhin entwickelst oder daraufhin die Produkte optimierst.
Ja.
Das ist doch ein schöner Wandel in der Zielrichtung, in der Ausrichtung.
Ich finde es einen total schönen Gründungsmythos und ich habe deshalb den Kopf geschüttelt, weil es gibt nicht Overengineer. Das sind Leute, die für etwas brennen. Ja? Und ich glaube, jetzt haue ich einfach mal einen raus heute, da gibt es zu wenige davon. Das ist kein Stammtischgespräch, das ist meine persönliche Überzeugung.
Ja, okay.
Weil man bei vielen Dingen zu früh bei uns hier, auch im Ländle vielleicht, ne, wo es immer heißt, die Erfinder aus Esslingen, die Maschinenbauer, du musst Durchhaltevermögen haben. Und dann ist die 7-Tage-Woche extrem. Du warst Kind, Papa nicht da, ist alles auch entsprechend prägt vielleicht auch ein und ist in dann, aber es ist ein Tun und es gibt da nicht zu viel. Ich finde es großartig, wenn Leute drin aufgehen. Genauso großartig finde ich es, wenn du sagen kannst, das ist nicht meins. Ich habe dafür andere Stärken. Ja. Und da gehen für mich jetzt, als du erzähltest, 1000 Fragen auf, auch das Thema, wie als Elektronikschmiede, wie wehrst du dich gegen Made in China? Schwierig, sicherlich. Ihr habt Ansätze, können wir vielleicht vertiefen, aber vor allem, was ist produktseitig los? Lüftung war ein Thema. Lass uns auch darüber reden. Wie macht ihr das im Vertrieb? Was habt ihr vor? Aber das ist Basteln, Tüfteln, Entwickeln ist absolut, glaube ich, die Lebensversicherung für alles. Dass man mit Herzblut dabei ist.
Auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, auch nur deswegen gibt's uns tatsächlich auch schon seit 50 Jahren, weil mein Vater einfach immer ein klares Ziel verfolgt hat. Mhm. Und seinen eigenen Weg gegangen ist und einfach Wert auf Qualität gelegt hat. Und ja, wenn wir da beim Thema China sind, das tut uns tatsächlich weh, als nicht nur Made in Germany, sondern auch eben Made in Kirchheim, weil wir eben bei uns tatsächlich alles, ich will nicht sagen zu Hause, aber ja, alles bei uns in der Produktion fertigen.
Ja, der Dietmar ist nervös ein bisschen.
Nein,
ich will irgendwas mitteilen noch.
Na, ich dachte, du gibst schon mal so einen Ausblick auf das Gespräch, aber eine der großen offenen Fragen findet sich ja hier direkt unmittelbar vor uns. Nämlich, was hat die Uli als geheimes Geschenk unter diesem Tuch versteckt?
Stimmt. Wir sind so im Thema schon.
Bevor wir dann uns mit dem chinesischen Markt beschäftigen, würde ich sagen, lüfte mal das Tuch.
Mensch, welche Überraschung.
Besteck.
Ist das die Messer von deinem Papa?
Nein,
oder
tatsächlich
vom Opa?
Nicht. Nein, aber die liebe Julia bringt euch das.
Oh.
Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Das sieht aus wie eine Maultasche.
Nee, nicht ganz. Das sind Krautkrapfen.
Krautkrapfen? Oh, okay. Das riecht aber fantastisch.
Das riecht fantastisch, wirklich.
Das sind Krautkrapfen.
Lass uns klappern und schmatzen.
Du willst nichts haben?
Nein.
Echt?
Nein, wirklich echt, ja.
Ich teile.
Nein, 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 danke.
Teile und herrsche.
Ich würde auch teilen, wenn ich Besteck bekäme.
Ja. Mein Arm ist zu kurz.
Die letzten Tage bereits und ich, darf ich gern dazwischen was erzählen dazu?
Erzähl uns, was wir hier haben.
Okay, also das sind Krautkrapfen, das ist eine allgäuerisch-schwäbische Spezialität, von daher passt das perfekt zu mir. Gemacht von meiner Mutter.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft.
Was hast du dir, du hast dir nicht die Wahrheit gesagt,
doch. Oder? Lifesaver gerade.
Doch, tatsächlich. Lecker. Ja. Ich verbinde tatsächlich die Krautkrapfen total mit meiner Kindheit. Mhm. Es ist deswegen auch von meiner Mutter gemacht, weil wenn ich es machen würde, wollt ihr das nicht essen.
Ich wüsste mir
herrlich.
Aber doch, glaub mir.
Strudelig ist es, es ist Speck drin und es rettet mir gerade das Leben deshalb, weil wir um die Mittagszeit aufnehmen und der Herr Gamperling ein bisschen Hunger hat. Deswegen, was für ein Timing. Vielen Dank.
Ja, bitte. Sehr lecker. Nein, es ist, meine Mutter hat das früher ganz oft gemacht, als ich Kind war. Mhm. Es hat ein bisschen Überredungskunst gebraucht, weil sie jetzt bestimmt seit, ich glaube, 5, 6 Jahren nicht mehr gemacht hat. Aber sie hat es gerne gemacht und.
Das muss aber irgendwas sein wie Fahrradfahren. Ich glaube, sie hat da nichts verlernt, weil die sind grandios.
Nicht.
Selbst
ja,
wenn sie die
mich.
5 Jahre nicht mehr gemacht hat.
Das freut mich. Ich werde es dir ausrichten, beziehungsweise sie wird es wahrscheinlich hören.
Hattest du die in die Hosentasche gesteckt?
Nee, aber ich habe ganz liebe Helfer gehabt, die mir die hier warm gemacht haben.
Dankeschön, liebe Helfer. Ihr habt mir was Gutes und uns was Gutes getan.
Nein, und das verbindet mich deswegen, weil sie eben eine allgäuerisch-schwäbische Spezialität sind. Und ich bin ja halb Allgäuer, halb Schwab. Von daher...
Metzingen ist nicht weit weg von hier.
Ja, eben. Ja. Und sie sind eben, sagen wir mal, sehr bodenständig, viel mit Tradition. Und das passt, finde ich, glaube ich, ganz gut. Noch dazu, wir sind Familienunternehmen. Meine Mutter arbeitet ja auch bei uns. Das heißt, ja...
Ich werde nachher weiter essen. Und
ich werde nachher auch weiter essen, weil sonst hört man gar nichts mehr von uns.
Aber Uli erzählt.
Uli erzählt weiter, ja, wir sind beschäftigt.
Also, auch schön, dass er gleich zum Jahresstart jemand hat, der da sprudelt. Und also eure Geschichte ist wirklich Weltklasse, es gefällt
darf
mir.
Darf ich noch sagen, auch das hatten wir schon selbst gekochtes in diesem Podcast?
Glaub nicht.
Nee, also nochmal danke dafür. Für den Bezug zu deiner Heimatregion.
Hausmannskosthaus.
Und nochmal wirklich ernsthaftes, ganz großes Dankeschön, dass deine Mutter uns so eine Freude gemacht hat.
Genau. Dankeschön.
Das freut mich.
Ja.
Das freut mich.
Sie hört den Podcast sicher auch.
Ja.
Sie hört wahrscheinlich auch total
willst
gerne Podcasts.
Willst du auch ihren Namen hören oder lassen wir den besser
den
weg?
Lassen wir vielleicht weg.
Okay. Lassen wir weg.
Kein Problem.
Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, irgendwo bei Made In. Made in Kirchheim, mit hoher Fertigungstiefe, mit Detailwissen. Das ist was anderes mit Detailverliebtheit. Es gibt auch natürlich drüber elektronische Bauteile. Ich meine, da muss ich keinem was erzählen. Elektronische Bauteile sind immer das Herz einer Komponente, eines Systems, einer Anlage. Gerade auch in der Heizungstechnik. Und heute geht es einfach mal nicht um Heizungs- und Wärmetechnik im ersten Moment. Das finde ich auch schön. Überblick zu den Produkten und Lösungen, kannst du das noch komplettieren? Labor hast du gesagt, was habt ihr sonst noch auf der Pfanne?
Also wir haben im Prinzip drei Sparten, wir haben einmal das Labor, ganz klar, das ist ein Geschäftsbereich, dann haben wir die Elektronik, sprich die Messtechnik, Regel- und Messinstrumente und eben die Lüftungstechnik, aber jetzt kann man sagen, Lüftungstechnik gibt es ja zentral, dezentral. Wir sind im dezentralen Kellerbereich. Das heißt, wir machen gar keine Wohnraumlüftung. Das haben wir mal gemacht. Das haben wir uns entschlossen, lassen wir lieber die Profis machen. Da gibt es genug Firmen in Deutschland, die das bestens umsetzen. Klar kann man unsere Steuerung auch für Wohnräume verwenden. Allerdings sind wir jetzt weniger in der Lüfterproduktion, sag ich mal. Was wir produzieren sind die Steuerungsanlagen. Das heißt, wir sind hauptsächlich im Keller unterwegs, unbewohnte Räume, Lagerhallen, Tiefgaragen bedingt, wenn es jetzt private Tiefgaragen sind, normale Doppelgaragen, Einzelgaragen. Genau, und hauptsächlich jegliche Arten von Kellern, sei es jetzt im Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Wohnanlage.
Verstehe. Ja. Bevor du da in die Lüftung weggaloppierst und wegrennst, in Anführungszeichen, welche Arten von Messgrößen messt ihr?
Wir messen wir messen in der Lüftung.
Nee, generell.
Ja, wir messen also von der Messtechnik her messen wir im Prinzip alles, was der Kunde haben will.
Okay.
Also die Geräte werden in große Anlagen eingebaut, die jetzt Druck, Umdrehung, Spannung pro
also Umdrehung alle physikalischen pro Minute, Größen, ja, die man sich vorstellen kann.
Okay. Und zwar von klein bis groß. Groß heißt Wandgeräte, weiß ich nicht, so 40, 30 Zentimeter und klein fangen wir bei 2x1 Zentimeter an. Okay. Da haben wir einfach ganz viele verschiedene Größen, verschiedene Einbautiefen, also was der Kunde haben möchte.
Also auch aus der Industrie raus?
Ja.
Okay.
Also wir haben Handmessgeräte, wir haben richtige Messgeräte, die in Anlagen reinkommen, wobei man sagen muss, dass jetzt nicht unbedingt mehr das Kerngeschäft ist. Also die Lüftungstechnik ist schon der Bereich, den wir fokussieren. Die Messtechnik ist einfach aufgrund von China nicht mehr der Renner. Ist einfach so.
Ja. Okay. Aber Daten an sich ist eben auch noch ein Thema, wo wir vielleicht heute auch drüber sprechen könnten, als kleiner Wunsch von mir. Ihr seid ja dran, ihr erfasst Datenströme. Klar, Lüftung, da kommen wir gleich zu, als sehr gutes, vorstellbares Marktsegment. Aber Daten, da kann man ja allerlei damit anstellen. Vielleicht können wir im späteren Verlauf noch drüber reden, was Daten, ja, ich rede jetzt nicht von großen Big-Data-Ansätzen, aber das ist ja im Grunde auch eine Ressource, mit der ihr arbeiten könntet. Ne? Wer weiß, was da noch kommt auf der Innovationsseite. Lüftung, klar, der Unterscheidung zwischen Wohnraumlüften auf der einen Seite im Gebäude, das Haustechnische in Anführungszeichen und die Kellerlüftung das andere, habe ich auch verstanden. Die Kellerlüftung ist ja absolut eine, wie soll man sagen, fast ein Schattendasein führt sie. Ne? Wir haben jetzt da nicht, wir reden da nicht viel drüber. Da wird nicht publiziert, jetzt aus meinem Wortschatz raus. Das ist ja jetzt kein Thema, wo man sich tagtäglich mit beschäftigt, aber es ist natürlich relevant.
Ja.
Kann sich jeder vorstellen. Kannst du da eine Größenordnung geben? Weiß ich nicht, wie viele Geräte, wie ist die Marktsituation draußen, die Stückzahl und so weiter, wie groß ist der Markt? Ich habe da kein Gespür für.
Also wir verkaufen ungefähr 2.500 bis 3.000 Geräte im Jahr. Mhm. Das machen wir jetzt seit 2014. Wir haben 2014, das ist ja schon ein bisschen her, aber wir waren die Ersten, die so eine Steuerung rausgebracht haben. Wir haben dafür einen Bundespreis bekommen vom Wirtschaftsministerium. Und seitdem, sage ich mal, ist stetig steigend. Natürlich ist die Kellerlüftung jetzt im Vergleich zur Wohnraumlüftung, ich will nicht sagen das schwarze Schaf, aber natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen?
Im Schatten da.
Ja, auf jeden Fall.
Ungefähr.
Ja.
Alles unter der Erde ist immer ein Thema.
Ja.
Ne? Der Heizraum, alles, was irgendwie Treppe runter ist immer schwierig.
Ja.
Also auch in der Kommunikation zu den Eigentümern.
Ja. Sie kommt halt meistens erst auf, wenn man ein Problem hat.
Richtig, eben. Weil die Wohnraumlüftung, da wollte ich drauf hinaus. Die Wohnraumlüftung kommt ja auch erst immer dann, wenn es ein Problem gibt.
Wobei die Wohnraumlüftung und so. Wobei die Wohnraumlüftung ja eigentlich auch in Neubauten schon mit eingeplant wird. Kellerlüftung.
Und sie wird auch gerne gestrichen.
Ja.
Das ist ja das Thema KWL, da haben wir schon immer wieder drüber geredet. Es ist immer leider so ein vakanter Posten.
Ja. Aber sag doch mal für mich, was sind denn so klassische Probleme bei der Kellerlüftung, wo dann bei euch das Telefon klingelt?
Problem ist, also Neubau, weiße Wanne, habe ich zum Beispiel bei mir zu Hause das Thema. Ich habe 2015 gebaut. Wir haben eine weiße Wanne unten und da wird einfach nicht regelmäßig gelüftet. Da wird jetzt auch nicht unbedingt immer geheizt. So, und dann ist halt eine Ecke, die jetzt total unbelüftet ist, da fangen halt dann zum Teil auch einfach die Sachen an zu schimmeln.
Mhm.
Das kommt ganz oft so. So, und anderer Bereich, Sanierungsbereich, es kommen neue Fenster rein, dann ist das Ding erstmal dicht im Keller.
Mhm.
So, und dasselbe Problem habe ich aber auch in der Garage. Die Garagen, wenn die jetzt ein neues Tor kriegen, die sind mit heutzutage so dermaßen dicht, wenn da ein Auto im Winter reinfährt und abtaut, dann kondensiert das alles an den Wänden.
Mhm.
Genau. Und da haben wir dann ganz schnell Schimmel und das ist eben das Problem, weshalb dann bei uns das Telefon klingelt.
Du hast einfach feuchte Lasten, ne, Temperaturunterschied, das ist so. Eine dichtere Gebäudehülle hat halt auch Schattenseiten, nicht nur, weil sie sind effizient, kann sich jeder vorstellen, aber man muss eben sich über die Bienenentlüftung Gedanken machen. Über einen Taupunkt.
Genau.
Der Taupunkt, das ist auch noch ein thermodynamisches Phänomen. Da kommen wir auch zu. Aber danke, Dietmar, für deine Frage, welche Use Cases es da gibt. Und wann kam Kellerlüftung kurz mal auf? Vor, weiß ich nicht, 6 Jahren oder so mal als Boom, habe ich es in Erinnerung, wo auch etablierte, namhafte, in Anführungszeichen, Lüftungstechnik-Spezialisten sagten, wir haben eine Kellerlüftung im Programm. Ich sage, warum denn das? Klärt mich auf, warum, wieso, weshalb, Relevanz. Ja, Radon ist das Thema.
Mhm.
Sag ich, was ist denn Radon? Na klar, kennt man das. Aber dass das Problem groß ist und dass es natürlich Auswirkungen hat, auch auf die Gesundheit und so weiter, das wusste ich damals, oute ich mich nicht, habe das auch völlig unterschätzt, das Thema. Wie wichtig ist das Thema für dich
das
noch?
Das Thema wird nach wie vor unterschätzt, weil das kennen einfach ganz viele nicht. Mhm. Also ja, hat man eventuell mal gehört, aber man muss sich schon speziell damit befassen, dass man da ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigt. Es gibt in Deutschland Radon-Gebiete, Wunsiedel ist da ganz bekannt für, oder Sächsische Schweiz, ganz bekannt. Wir haben aber auch zum Beispiel jetzt hier ganz klassisch Weinkeller, tiefe Bunker gibt's, da passiert einfach, also kommt öfter vor, dass da Radongehalt gemessen wird, was aber eben viele nicht wissen, weil man es nicht riecht und nicht sieht. Und es stellt eine Gesundheitsgefahr dar und das Einfachste ist tatsächlich einfach lüften. Ja. Es gibt verschiedene Sanierungsmaßnahmen im Bereich Radon, sei es jetzt ein Radonbrunnen oder die Bodendecke abdichten. alles wahnsinnig kostspielig. Das Einfachste ist tatsächlich einfach lüften.
Ja. Ja. Fenster auf, wenn es eins gibt. Nein, ja. Besser ist natürlich eure Lüftungstechnik. Aber da messt ihr logischerweise nicht Radon.
Doch.
Messt ihr? Ach,
ja. Okay. Wir messen tatsächlich. Wir haben eine eigene Radonsteuerung. Das heißt, wir haben normal die Feuchtigkeitssensoren und zusätzlich einen Radonsensor. Und wir messen jetzt Radon nicht, aber wir messen die Zerfälle, lasst mich lügen, pro Minute. Und das wird dann entsprechend im Becquerel umgerechnet und dann messen wir tatsächlich den Becquerelgehalt im Keller.
Ja. Ja, also bevor es anfängt zu leuchten bei euch im Keller
ja.
und das Katzenklo anfängt irgendwie rot zu leuchten, lieber mal ein Radonmesser
genau.
von Firma Schwille. Jetzt bin ich beeindruckt, das wusste ich auch nicht bis dato. Okay, mhm. Ich dachte halt, ihr gibt eine Führungsgröße, was weiß ich, vielleicht dann doch CO2 oder Feuchte, einfachere Führungsgröße und dann lüfte ich halt.
Nee, wir haben tatsächlich okay. in der Steuerung, also es gibt einen Richtwert von der WHO und in Deutschland, das sind einmal 100 Becquerel, 300 Becquerel. Den kann man bei uns in der Steuerung auch individuell einstellen. Mhm. Das heißt, wenn jetzt sie über 2 Stunden misst, weil das Radon kommt immer wellenartig. Das heißt, es kommt nicht immer gleich aus der Bodendecke mhm. raus. Es kommt immer wellenartig, hängt auch mit dem Wetter zusammen, mhm. mit dem Luftdruck.
Ja.
Das heißt, der misst einfach über einen bestimmten Zeitraum und wenn dann der Wert überschritten ist, dann wird nach Radon gelüftet. Dann haben wir aber das Problem, wenn es jetzt draußen extrem feucht ist, kommt natürlich auch die feuchte Luft rein. Das heißt, ich muss eine Priorität setzen.
Richtig.
Sprich, wir lüften zuerst nach Radon und dann, wenn der Radongehalt niedrig ist, lüften wir nochmal nach Feuchtigkeit, weil mhm. ich will ja trotzdem einen trockenen Keller haben.
Mhm. Ja. Ja, es ist nicht so trivial immer, wenn man sich damit beschäftigt. Du kommst da von Hölzchen auf Stöckchen. Das Radon-Thema kam auch über die Baudurchführungen, also Rohrleitungsdurchführungen,
ja.
ne? Von außen nach
innen. Ja,
die Wärmepumpe boomte jetzt oder boomt immer noch. Du musst durch die Wand, durch die Außenwand oder ne, Kellerdecke, wie auch immer. Du musst durch, wenn ich einen Monoblock aufstellen will. Und dann kamen natürlich findige Tüftler aus dem Unternehmen auch drauf. Wir brauchen eine Dichtheit und die einfachen Rohrdurchführungen, Hausdurchführungen werden ausgemauert. Das ist natürlich nicht dicht. Es ist auch nicht gasdicht sowieso nicht und auch nicht regen- und wasserdicht. Da hatte ich das Thema Radon auch schon mal vor einiger Zeit aufgeschnappt. Aber ist es gerade wieder weg? Vielleicht muss man da auch wieder drüber reden. Das ist auch für mich wieder so ein Impuls, inhaltlich redaktionell mal wieder oder auch im Sanitärbereich was zu tun. Die Bauwerkseinführung, die Abdichtung sozusagen. Aber die Spielarten der Regelungstechnik, ja, wirklich sensationell.
Ich muss aber dazu sagen, dass in Deutschland das Thema Radon auch noch gar nicht so weit ist. Die Schweizer sind viel weiter. Die Schweizer sind verpflichtet, in den öffentlichen Gebäuden also Radon zu messen und auch Radon zu beseitigen. Da ist Deutschland noch nicht so weit. Die haben zwar die Hinweispflicht, dass sie was machen könnten, sollten, müssten, aber noch keine Umsetzungspflicht.
Ja. Es ist auch weg von, also die Thematik ist gerade weg. Also aus meiner sehr subjektiven Sicht ist auch ein Appell an mich, wie gesagt, Fachpresse. Wir können da auch Dinge immer wieder anschieben oder zumindest nachschärfen und gerade für die Spezialisten da draußen, die es besser wissen sollten, umsetzen. Ihr habt die Regelung. Wie läuft es dann weiter? Ich meine, zu einer Kellerentlüftung, beim Thema Radon, gehört natürlich auch ein Ventilator.
Mhm.
Wie läuft es in der Prozesskette dann weiter, wenn ich sage, ich habe das Problem erkannt? Ich bin mir sicher, ich habe da vielleicht ein Problem zu Hause. Was muss ich tun?
Also wenn der Kunde zu uns kommt und sagt, könnt ihr mal recherchieren zwecks Radon, dann wir haben jetzt nicht nur die Radonlüftung, wir haben auch ein Radon-Messgerät. Das heißt, wir schicken dem dann zum Beispiel zuerst mal das Messgerät. Der guckt erstmal, ob er über einen gewissen Zeitraum wirklich ein Radon-Thema hat. Wenn ja, dann ist der Prozess so, dass wir also wenn es bei uns in der Region ist oder wer eben der Vertriebler im Außendienst unterwegs ist, kann der sich die Objekte anschauen. Alternativ, sagen wir mal, zu 95% der Fälle schicken uns die Kunden, egal ob es jetzt ein Privatkunde ist, ein Elektriker, ein Heizungsbauer oder auch ein Großhandel, die schicken uns die Grundrisse ein, skizzieren uns entsprechend die Problematiken, wo welches Problem herrscht, wo Fenster sind, wo Türen sind, wo man raus kann. Dann machen wir eine Art Lüftungsvorschlag. Und der schöne Vorteil im Keller ist, wir müssen uns jetzt nicht an die Normen halten. Das heißt, wir berechnen anhand der Luftmenge beziehungsweise anhand der Quadratmeterzahl die Luftmenge für rein und raus, damit es ungefähr sich die Waage hält, damit wir jetzt keinen Unterdruck haben.
Ja.
Und genau. Dann entscheiden wir, wir haben verschiedene Kellerlüfter im Sortiment, sei es jetzt Rohrlüfter oder auch Fensterwandventilatoren,
ja.
entscheiden wir, was wo eingebaut wird und der Installateur montiert es dann.
Ja, cool. Aber da muss ich einhaken, Kellerlüftung ist ein rechtsfreier Raum in Deutschland. Keine Norm, habe ich da richtig gehört?
Ja. Ja.
Das gibt's ja nicht.
Und sie lächelt. Ja, aber ist gut, es gibt ja Freiheiten dann für euch, klar.
Ich bin ja geflasht. Das ist
also natürlich soll es jetzt keinen Unterdruck geben.
Hatte ich in diesem Podcast erwähnt, dass alles unter der Erde immer nicht so beachtet wird. Anscheinend auch nicht bei den Normen.
Wie? Keine Reglementierung.
Das Einzige, das wir haben eine Reglementierung.
Ich dachte, da muss ich mal einen Hinweis starten an irgendwie.
Wir wollen da keine schlafenden Hunde wecken, aber erzähl es uns trotzdem.
Eine gibt es natürlich, raumluftabhängige Heizung.
Ja.
Das muss man natürlich beachten. Das heißt, wenn ich eine raumluftabhängige Heizung habe, dann müssen wir natürlich gucken und mit dem Kaminkehrer sprechen, zwecks Unterdruckwächter, aber ansonsten haben wir keine...
Das steht außer Frage.
Ja. Mhm.
Aber ich dachte jetzt nur, weil du gerade von Projektierung gesprochen hast, Auslegung, ne,
welchen
Luftvolumenstrom schicke ich da jetzt, um zu verdünnen?
Also wir schauen, dass wir einen 2,5-fachen Luftwechsel haben, aber es gibt jetzt nicht wie in der Wohnraumlüftung entsprechende Normen, die wir da einhalten müssen.
Okay.
Das macht das ganze Leben wesentlich einfacher.
Möchtest du da einen Vorschlag machen? An den DIN? Bloß nicht.
Ich glaube, sie möchte das gar nicht irgendwie groß ausrollen.
Aber ich finde es trotzdem sehr spannend.
Das ist spannend.
Da geht mir irgendwie das Herz auf, da, bei solchen Themen, dass man mal sowas findet, was gegebenenfalls möglicherweise unterreglementiert ist.
Ja, für Spezialisten gibt, die eine perfekte Lösung finden,
das ist gut.
Ohne dass eine Norm ihnen irgendetwas vorgibt.
Ja, man könnte es ja auch verkomplizieren.
Ja.
Da bin ich jetzt gerade schon dabei, mit Verdünnungsrechnung, was weiß ich. Aber gerade beim Thema Radon schwierig, wenn es stoßweise kommt, wenn es wetterfühlig unterwegs ist. Spezialthema.
Ja,
aber dass ihr dann
auf jeden Fall.
In Anführungszeichen dann eine pragmatische Lösung habt, die ihr sauber projektiert, den Leuten sagt, nimm den Rohrentlüfter mit dem Wandfutter und so weiter, dann ist es doch genau die pragmatische Lösung, die der Handwerker,
auf jeden Fall.
Schrägstrich der Endkunde da draußen braucht. Ja, sehr cool. Radon haben wir jetzt sehr, sehr ausführlich gehabt, aber klassische Keller, ich meine, wir sind hier über einem Weinkeller sitzen wir, da unten ist ein Partyraum im Weinkeller, das ist quasi, Ulrike, die Uli, der Use Case im Grunde, zu sagen, was kann ich da machen. Wir haben jetzt hier kein Radon-Problem, würde ich mal schätzen, aber vielleicht bei einem Partybetrieb entsprechend Leute drin, wie regelt man da?
Es kommt jetzt drauf an, haben wir jetzt den Weinkeller auch als klassischen Weinkeller?
Als Partykeller.
Rein als Partykeller.
Ja, in dem Fall hier, im Weinkorb.
Ja, wenn wir wollen, dass der nicht feucht wird auf Dauer, dann nehmen wir eine klassische Steuerung von uns. Das ist jetzt die Frage, wie viele Funktionen möchte man denn drin haben? Kann man sie vor Ort steuern oder möchte man sie auch von extern überwachen und steuern? Dann haben wir verschiedene Möglichkeiten. Das Einfachste ist unsere 27er, das heißt, die misst innen und außen die Temperatur und die Feuchtigkeit, berechnet dann den Taupunkt, was die absolute Feuchtigkeit darstellt. Ich habe innen einen Sensor, sprich im Partyraum und außen außerhalb am Haus und die macht das vollumfänglich automatisch. Das heißt, die misst die Werte und erkennt, wenn es draußen trockener ist als drinnen, dann wird entsprechend gelüftet. Wenn jetzt eine Veranstaltung ist, dann will ich natürlich nicht, dass die Lüfter entsprechend laufen. Dann kann ich das entweder bei der 27er muss ich es noch über eine Zeitschaltuhr machen oder einfach den Stecker ziehen. Tatsächlich über die besseren Steuerungen, die höherwertigen mit Touchdisplay, kann ich auch einfach ein Zeitfenster eingeben, wo ich dann eine Abschaltung mache, dass die entsprechend in der Zeit, wo eben unten eine Veranstaltung ist,
nicht läuft. Welche CO2-Komponente bräuchte?
Haben wir auch. Wir haben auch einen CO2-Sensor, der dann entsprechend misst, wie hoch der CO2-Pegel ist. Und wenn der eben in der Schwelle überschritten wird, dann lüftet die Steuerung. Genauso ähnlich nach dem Prinzip vom Radon.
Ich finde es halt cool, weil wir echt beim Thema sind, im Weinkeller. Hier steht bei eurem Produkt Katalog Taupunktlüftung. Ja. Da habe ich recherchiert ein bisschen im Vorfeld. Weinkeller mit konstantem Klimaanspruch.
Ja,
das erinnert mich an viele Nachbarn, die ich habe, die da Luxusprobleme haben, ne, wohlstandsverwahrloste Menschen, sage ich immer, die Weinkeller besitzen, private. Und da kam letztens tatsächlich einer auf meinen Bruder zu, könnte den Weinkeller klimatisieren.
Ja.
Ne, er braucht da konstante Klima und so. Er hat da teure Geschichten. Jo, können wir machen, klar. Was kostet die Welt? Aber wer ist jetzt da wirklich der Spezialist für? Da fehlt ihm jetzt das Wissen zur Firma Schwille, tatsächlich.
Nee, können wir tatsächlich.
Du hättest das gleich droppen können, ne?
Ja. So, geh mal nach Kirchheim.
Und wenn ihr noch ein Radon-Problem habt, on top auf den Wein, sind die auch dabei.
Geht genau. Beides, ja.
Genau. Also von daher, die Ansprüche wachsen da ja.
Und
die Lösungen sind nicht bei den klassischen KWL-Leuten nicht unbedingt da.
Ja.
Der eine oder andere kann Keller, okay, aber wenn ich da wirklich sauber messen möchte, vielleicht ein paar mehr Einflussgrößen, Messgrößen, Leitgrößen, das hat er beim Spezialisten richtig aufgehoben. Also sehr cool. Ich habe auch gelesen, es gibt alles vernetzbar, WLAN etc.
Ja, haben wir jetzt seit 2025 im Programm.
Bin ich ehrlich, ist das notwendig? Also der erste Impuls war, ist es dann nicht tatsächlich over-equipped oder ist es der Renner?
Also es ist nicht over-equipped. Ich muss aber auch sagen, es ist noch nicht der Renner schlechthin. Mhm. Also der Renner ist nach wie vor unsere guten, bewährten Steuerungen. Aber es hat insofern einen Markt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Objekt habe, was vermietet ist, Ferienwohnung. Wir haben Kunden in Spanien, in Italien, die haben hier ihren Sitz, aber dort vermietete Wohnungen. Die wollen natürlich von extern auch wissen, dass das Ding läuft. Wir haben Hausverwaltungen, die oder eben nennen wir es Eigentümer, die mehr Familienhäuser haben und das Ding im Keller haben. Die wollen natürlich auch sicherstellen, dass es funktioniert und nicht irgendein Mieter ausschaltet. Genau, und da kann man natürlich dann sehen, wir haben eine Datenspeicherung drin. Funktioniert das? Muss ich was an den Einstellungen verändern? Und ich muss nicht jedes Mal vorbeifahren.
Ja, gut, das sehe ich auch ein. Die Sache der Daten, die ich vorher versucht hatte anzuschieben, die steckt ja da drin irgendwo. Ne? Dass ich weiß, was läuft, Echtzeit, Überwachung und so weiter und so weiter. Wie seid ihr da an der Schnittstelle anzubinden? Ist es ein Thema? Weil du hast ja gerade in solchen Gebäuden, wo ich jetzt über Weinkeller rede, wo Leute Luxusprobleme haben, hast du meistens noch eine Hauptsteuerung, eine Automation, also eine Hausautomation oder Raumautomation. Wie geht es da weiter? Seid ihr da im Gespräch oder schnittstellenfähig?
Tatsächlich bisher nicht, nein.
Nicht.
Mal gucken, was 2026 alles jetzt noch kommt. Aber aktuell sind wir, was Schnittstellen angeht, einfach noch ziemlich rudimentär mit der guten alten Micro-SD-Karte und einer Datenspeicherung, die wir uns übers Handy runterladen. Aber ansonsten, nee, ansonsten sind wir tatsächlich, was andere Schnittstellen angeht, bisher vielleicht auch noch nicht so weit wie andere.
Ja, es geht da ja um ein funktionales Produkt erstmal.
Ja.
Ne? Was muss es machen? Taupunktlüftung, den Keller trocken halten, nach bestem Wissen, oder den Weinkeller perfekt auf Temperatur halten oder das Thema Radar und Sicherheitsthemen beherzigen. Aber ich glaube, das ist für euch auch ein wichtiges Thema.
Auf jeden Fall.
Um, das möchte ich damit sagen, anzubinden. Ja, dieses Thema Vernetzung, wir hatten es ja auch letztes Jahr in einigen Podcasts, ne, dieses Ganze noch weiter gesprungen im Energiemanagementbereich. Da geht es ja rein um, welche Sprache sprichst du? Ne? Gerät, ne? IoT, dieses Internet der Dinge, dass Maschinen miteinander reden können. Vielleicht ein bisschen weit gesprungen jetzt heute an dem runden Tisch. Aber ich wollte es noch droppen, das Thema, gegebenenfalls auch dir entlocken, was noch kommt aus der Produktentwicklungsabteilung, die, also ihr selber habt,
wo ihr stolz drauf seid. Ja, und ich kann tatsächlich auch ein bisschen, so ein ganz klein wenig was teasern. Wir werden, wie gesagt, unsere Entwicklung ist ja abhängig vom Markt und was der sich wünscht. Und wir belüften tatsächlich nicht nur Keller oder Garagen, sondern auch Kirchen. Und in Kirchen haben wir es jetzt ganz neu, dass, also wir haben in Kirchen das Problem, dass wir ja nicht durch die Fenster können, allein schon wegen dem Denkmalschutz, auch durch die Wand nicht. Das heißt, wie kriegen wir denn da dann die Fenster auf und zu und was ist eigentlich, wenn es regnet? Das heißt, unsere nächste Entwicklung ist, dass wir einen Regensensor mit anbieten, dass, wenn die Lüftung anspringt, die Fenster natürlich mit dem Fensteröffner öffnet, aber dass, wenn es regnet, auch wieder automatisch schließt. Genau, und das hat tatsächlich noch keinen Wettbewerber. Ja.
Okay.
Und klingt banal,
nein,
aber
der ganze Bereich Nichtwohngebäude ist gigantisch. Also es sind auch Themen, wir können jetzt nicht in einer Dreiviertelstunde hier über alle möglichen Use Cases, die ihr bietet, sprechen, aber das ist ein interessanter.
Also
auch Kirchenheizung ist, allein das ist ein gigantisches Thema. Das ist ja auch, muss ja nicht die Kirche sein, das kann das Gemeindehaus sein. Das ich habe jetzt nicht gleich den Kölner Dom im Blick. Gibt so viele.
Ach, den hätte ich gerne als Kunde.
Ja. Kannst du was
Kurzer
machen?
Aufruf an den Kardinal.
Kannst du was machen?
Ich überlege mir was.
Ich nehme auch Regensburg.
Genau. Da gibt es ja genug.
Den kenne ich nicht.
Genug Gotteshäuser, aber auch die klassischen Beispiele, Vereinsheime. Also fällt mir gerade ein, aus meinem privaten Kontext auch, da haben wir Obst- und Gartenbauverein, Bretzenacker. Das ist halt ein Gebäude, was kaum genutzt wird. Und du solltest da schon auch gucken. sonst schimmelte das Ding unterm Popo weg.
Ich glaube, das kenne ich auch aus anderen Bereichen im Bau, dass wir oft beim Bauen immer an die Wohngebäude denken und darüber vernachlässigen, dass wir, wenn es um umbautes Volumen geht, natürlich mit jeder Stadthalle und jeder Kirche ein ganzes Wohngebiet an umbautem Volumen einfach generiert haben. Ja, das ein großer Supermarkt, eine große Mehrzweckhalle, das ist ein ganzes Wohnviertel von Einfamilienhäusern, und deswegen darf man diesen Nichtwohnungsbau einfach der rutscht uns immer gerne weg, aber der ist einfach riesig, und da gibt es, wie du auch sagst, so viele Anwendungsbereiche und so viel Volumen.
Und da geht es um Bautenschutz erst.
Ja,
da geht es jetzt weniger um das Ziel, effizient zu sein. Da ist auch der Abluftgedanke naheliegend. Aber ich musste deshalb schmunzeln, Dietmar, weil die Hallenheizung, die rutscht mir auch mal unten durch. Bist du Wärmepumpe und, wie du sagst, Wohngebäude und wir retten die Welt.
Ja.
Und ja, was ist eigentlich mit der Fertigungshalle? Was ist denn da mit der Wärmerückgewinnung oder? Wie kriege ich da Wärme rein? Oder Kälte? Na, das ist auch noch ein Thema für eure Entwicklung, ne? Weil Kühlung spielt eine Rolle. Wie kann ich auch nach Sachen Kältespeicher machen? Also wie jetzt hier, dieser Raum, über dem wir sitzen, ist ja auch im Sommer den Wahnsinns-Kältespeicher. Also wie kann ich da überlegen, abhängig auch vom Taupunkt, wie kriege ich den auch bewusst vielleicht auch geladen mit Kälte? Lauter so Hirngespinste, die man da tun könnte, wenn man die Daten im Griff hat. Mhm. Wenn man weiß, was kann man tun, wenn man natürlich sich die feuchte Luft hier reinholt und ein Kondensatproblem schafft im Winter. Ist natürlich Quatsch. Aber da seid ihr an einem spannenden Messpunkt, an einem spannenden Thema. Ich habe viel gelernt, liebe Uli.
Das freut mich.
Nicht nur das Unternehmen, dich, die Anwendungsfälle. Wirklich schön. Also der frei von Grobstrick, der bringt dann auch wirklich weiter an der Stelle. Lecker essen. Also ich habe immer wieder mal genascht. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Die Krautkrapfen, sehr lecker. Ich esse den Rest auch zu Ende.
Auf jeden Fall.
Also wird vernichtet.
Das steht außer Frage. Ich denke mal, wir wollen das Geschmatze dann vielleicht
später.
Später. Ja, liebe Uli, dann sag mal, was ist dir sonst noch wichtig?
Ich
so
freue
früh
mich.
So, wenn ich reingehe, ist unschön, aber.
Alles gut.
5. Januar.
Ja.
Wir haben noch ein paar Tage vor uns dieses Jahr. Ja,
361.
Gib uns was Schönes mit. Wird es ein gutes Jahr?
Also ich muss sagen, 2025 war doch herausfordernd und anstrengend, wie bei so vielen. Und ich freue mich, dass ich dieses Jahr die Serie der Podcasts bei euch eröffnen durfte. Und ich glaube, besser hätte das Jahr nicht starten können. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch.
Es war eine große Freude, dich an unserer Seite zu haben.
Ich bin gespannt auf das neue Jahr, was es alles so mit sich bringt. Und wir können uns ja gerne im Winter nochmal hören. Und dann erzähle ich, wie es gelaufen ist.
Komm doch einfach zur Weihnachtsausgabe 2026, also dieses Jahr zur Weihnachtsausgabe. Ja. In 12 Monaten.
Super Vorschlag.
Ja, und dann machen wir das Ding zu und sagen...
Dann bekommst auch du ein Fanshirt von Marco Meyer. Frei von Grobstrick. Hinten drauf Uli. Ne?
Ja.
Naja.
Ihr Lieben, wenn ihr nicht wisst, wovon ihr redet, macht euch keinen Kopf.
Na, ich denke schon, dass sie wissen, von was ich rede. Wir haben doch über die Weihnachtsgeschenke schon gesprochen.
Genau. Und sonst noch mal auf Instagram gucken, da findet man auch den einen oder anderen.
Das ist der Hinweis.
Das ist der Hinweis. Frei von Grobstrick, immer schön auf unseren Instagram-Account gehen. Nicht nur auf den vom Heizungsjournal.
Ganz genau.
Soll ich mal sagen?
Ja, hau rein.
Komm, das war Frei von Grobstrick, Episode 40.
40.
Mit 40 starten wir in das neue Jahr. Meine Güte. Mit Ulrike Uli Schwille.
Von Schwille. Genau.
Vielen, vielen Dank dafür. Mit Jörg Gamperling, meinem wunderbaren Co-Host und Chefredakteur des Heizungsjournals. Mit mir, dem Dietmar Bleck. Und mit lecker Essen, genau. Idee und Realisation Blackworks, Dietmar Bleck, im Auftrag des Heizungsjournal Verlags. Die Postproduktion auch in 2026 von Stefan Winter von Media Winter. Stefan, danke, dass wir dich an unserer Seite haben.
Danke, Stefan. Schöne Grüße.
Nach Berlin. Musik, Chill Carrier, The Dark Side. Ja, vielleicht im Keller manchmal, wenn kein Licht an ist, aber definitiv nicht, wenn ihr da eine Aktie dran habt.
Wenn da gebastelt und getüftelt wird.
Ja, das hat dir ein bisschen gewurmt, dass ich das gesagt habe.
Deswegen sage ich jetzt nochmal.
Habe ich kein Problem mit. Liebe Uli, danke, dass du an unserer Seite warst.
Vielen Dank.
Bis bald.
Bis bald. Und tschüss.
Und ciao.